Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich eine Ask Me Anything-Folge, das heißt, du wirst viel von mir hören zu verschiedenen Themen, nachdem ich in 80 Podcast-Folgen selbst die Themen bestimmt habe, wollte ich jetzt mal euch quasi zu Wort kommen lassen. Und falls du jetzt denkst, Lea, gehen langsam die Ideen aus für Themen, nein, so ist es tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, mir werden nie die Ideen ausgehen, über Yoga zu sprechen. Es ist so ein weites Feld, da fällt mir immer was ein und ich lerne ja auch selber immer dazu. Aber ein Podcast ist ja doch ein recht einseitiges Instrument und ich kriege so wenig von euch mit und weiß ja gar nicht, interessiert euch denn immer jedes Thema oder wünscht ihr euch anderes? Und jetzt war es für mich mal richtig schön, von euch Fragen zu bekommen und zu erfahren, was euch interessiert, und all meine Antworten bekommst du jetzt. Viel Freude beim Hören. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Namaste, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf alle eure Fragen. Ich habe mir hier alle aufgeschrieben und ich habe sie mir so ein bisschen eingeteilt, zusammengefasst, wo es Ähnlichkeiten gab. Ich werde anfangen mit den Yoga-Fragen. Dann gibt's ein bisschen Indien. Und dann noch so ein bisschen Allgemeines oder Persönliches oder zu meinen Angeboten. Mal gucken, wie weit ich komme. Ursprünglich wollte ich anfangen mit der Frage, wie für mich der perfekte Tag im Sinne des Yoga aussieht. Aber mir ist aufgefallen, dass ich schon alleine darüber so lange reden kann, dass ich mich entschieden habe, das in der nächsten Folge zu beantworten. Also ganz lieben Dank für diese Frage. Sie kriegt eine komplette Folge. Das hört ihr dann in 2 Wochen. Heute fange ich dafür an mit der Frage, wie profitiert der Körper von Yoga? Ja, eine sehr schöne Frage. Und wenn man in die Ursprünge des Yoga zurückschaut, ist erstmal zu sagen, dass Yoga nicht so entstanden ist, dass es für den Körper gedacht war. Also wenn wir da zurückschauen, auch in die Texte über Hatha Yoga, diese körperliche Praxis vom Yoga, die überwiegend bei uns bekannt ist oder wie wir sie eben heute praktizieren, dann kam das erst mit der Zeit, dass irgendwann, das haben Wissenschaftler sehr schön nachvollziehbar gemacht, wie in den Texten irgendwann es anfing, dass auch körperliche und gesundheitliche Vorzüge der Körperübungen im Yoga auftauchten. Und das wird so erklärt, dass ja eben im Ursprung Yoga etwas Asketisches war, was überwiegend auch Männer praktiziert haben, die sich wirklich einem spirituellen Leben hingegeben haben. Und es hatte immer ein Grund, es wurde immer als spirituelle Praxis geübt. Und da gab es auch Praktiken, die wir heutzutage, wo die Mediziner ihre Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil das eben aus unserer Sicht gar nicht gesund ist. Solche Dinge wie, ich stehe jahrelang auf einem Bein oder ich hänge den ganzen Tag über dem Kopf und solche Dinge, das hatte immer Gründe in Energielenkung oder eben Entwicklung von Tapas, von Disziplin, auch den Körper zu überwinden. Also und zu Beginn, als das entstanden ist, da ging es ja eher auch darum, oder da herrschte so ein Bild vor, von den Körper überwinden zu wollen, auch letztendlich dieses Leben hinter sich zu lassen, um Erleuchtung zu erlangen. Und die Erleuchtung konnte man eben, es hat sich über die Jahre gewandelt, dann erst im nächsten Leben erlangen. Jetzt seht ihr mal, ich habe mir vorgenommen, mich kurz zu fassen, aber schon bei dieser Frage könnte ich weit ausholen. Aber ich finde wichtig, bei der Frage zu erwähnen, dass eben im Ursprung Yoga nicht entstanden ist, um körperlichen Nutzen zu bringen. Das hat sich über die vielen, vielen Jahre natürlich sehr geändert. Wie gerade schon erwähnt, es tauchte dann immer mehr auf, dass Yoga eben durchaus viele körperliche und gesundheitliche Vorzüge hat. Und man erklärt sich das so, dass eben Yoga immer körperlicher wurde und dann eben durch Beobachtungen festgestellt wurde, was es eben alles Gutes bringt. Und das sind weitgehende körperliche Benefits, zum Beispiel eben, dass die Haltung besser wird, dass der Körper kräftiger wird, dass die Verdauung besser wird, dass das Herz-Kreislauf-System besser wird. Also sehr umfangreiche Nutzen. Es ist gar nicht so leicht, allgemein zu sagen, jetzt ganz genau, welche Vorzüge, weil Yoga natürlich ein sehr weitgehendes Feld ist. Das Erste, woran wir denken, sind meistens die Körperübungen. Und die können, je nachdem, wie wir sie üben, auch in welchem Yoga-Stil, selbstverständlich eine kräftigende und muskulaturstärkende Wirkung haben. Und genauso, das ist ja eben auch etwas, weswegen viele Yoga üben, eben Flexibilität in den Körper bringen, Blockaden lösen. Und es ist vieles im Yoga dreht sich um die Wirbelsäule. Wir bewegen die Wirbelsäule in alle Richtungen. Die Wirbelsäule ist ganz wichtig in unserem Körper. Sie ist total zentral. Also im Yoga tun wir das auch wegen spiritueller Wirkung. Aber auch wenn man ganz alleine auf die körperliche Wirkung schaut, dann profitiert unser kompletter Körper davon, wenn unsere Wirbelsäule beweglich ist. Und wir lösen eben auch Anspannung aus der Muskulatur, unser Nacken, Schultern, Hüften. Die Anspannung sitzt bei den Menschen überall, auch die Beine häufig sind, ist die Beinmuskulatur verkürzt vom vielen Sitzen. Und all dem kann Yoga entgegenwirken. Es wirkt aber sogar noch tiefer. Yoga ist ja eben dieses ganzheitliche System und je nachdem, welche Techniken wir üben, haben sie eben auch Wirkung auf unser Nervensystem, auf unser Hormonsystem, wie gerade schon erwähnt, auf das Herz-Kreislauf-System. Wenn wir an zum Beispiel Yin-Yoga denken, diese sehr ruhige Yoga-Form, wo man die Haltung länger hält, hat es auch einen positiven Effekt auf unser Fasziengewebe. Die Faszien brauchen ja so ein bisschen Zeit, bis sie loslassen. Deswegen ist dort diese Ergänzung Yin-Yoga entstanden. Also wie ihr hört, wirklich viel, viel vielseitige Wirkung, gerade auch wenn wir an diese intensiven Atemübungen denken. Was ich auch noch ganz wichtig finde, um zu sagen, dass es so vielseitig ist und gerade wenn man eben vielleicht körperliche Beschwerden oder irgendwelche gesundheitlichen Themen hat, es eben Sinn macht, auch das, was man übt, individuell auf sich anzupassen. Yoga ist so ein kunterbuntes Feld geworden, das und wie schon erwähnt, so viele verschiedene Yoga-Stile, manche sind dynamischer, wo man noch viel mehr ins Schwitzen kommt, andere sind ruhiger, also deswegen kann man es nicht so ganz verallgemeinern und wenn man eben Themen hat, macht es Sinn, sich dort auch individuell beraten zu lassen. Also man kann eben die Praxis anpassen auf die verschiedenen Voraussetzungen des Körpers und eben auch auf verschiedene körperliche Themen. Und mir fällt nichts ein, wo nicht irgendetwas im Yoga dir helfen könnte. Weil selbst bei sehr großen körperlichen Einschränkungen, wenn man vielleicht nicht sehr beweglich ist, selbst dann kann man mit Atemübungen, mit Meditationstechniken und so weiter. Das hat ja alles einen Einfluss auf unseren Körper. Wir denken manchmal, Meditation hätte nur einen Einfluss auf unseren Geist und die Körperübung auf unseren Körper. Aber so stimmt das ja nicht, sondern wenn wir meditieren, dann hat das einen Einfluss ja auch auf unser Hormonsystem und somit auch auf unseren Körper. Also es hängt alles miteinander zusammen. Und es gibt immense Benefits für unsere körperliche Gesundheit durch Yoga, obwohl es nicht im Ursprung aus diesem Grund entstanden ist. Ja, ganz lieben Dank für diese erste Frage. Dann haben mich Fragen dazu erreicht, über die habe ich mich sehr gefreut, auch zum Aufbauen einer eigenen Yoga-Praxis, wie man das schafft, was man dann da übt, oder auch speziell wurde ich auch gefragt, wie man es schafft, regelmäßig zu meditieren. Also ein bisschen zwei Paar Schuhe, einmal speziell eben sich eine eigene Meditationspraxis aufzubauen oder eben auch eine Yoga-Praxis, die dann ja vielleicht auch neben Meditation noch Körperübungen oder Atemübungen beinhaltet. Das ist ja quasi mein Steckenpferd oder eines meiner Lieblingsthemen. Deswegen freut es mich, dass diese Fragen auch bei mir gelandet seid. Offenbar wisst ihr, dass ihr damit bei mir gut aufgehoben seid. Ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, Folge 41 war das. Die heißt Sadhana und wie man sich eine Yoga-Routine aufbaut oder so ähnlich. Auf jeden Fall Folge 41. Hört sehr gerne die. Ich denke, dass da hilfreiche Tipps drin sind, weil über dieses Thema könnte ich tatsächlich auch schon alleine stundenlang sprechen. Und es ist natürlich auch so individuell unterschiedlich. Also am liebsten würde ich euch persönlich beraten, weil ich das so gerne mache. Und das mache ich zum Beispiel, wenn man in mein Online-Studio kommt, hat man die Möglichkeit, wenn man direkt für 6 Monate sich einbucht, dann bekommt man kostenlos eine Beratung und eine persönliche Sadhana, eine persönliche Praxis von mir oder eben auch im Rahmen eines Yoga-Mentorings. Also wenn ihr da wirklich persönliche Anleitung euch wünscht, was ich wirklich nur empfehlen kann, weil das sehr hilfreich ist, weil Yoga eben so ein weites Feld ist und auch Meditation. Es gibt so viele verschiedene Techniken, so vieles, was man üben kann. Und deswegen kann man es gar nicht so pauschal jetzt für alle beantworten. Selbstverständlich gibt es ein paar Tipps, die ich auch gerne mit euch teile, wie man sich vielleicht die Hürden einfach ein bisschen leichter macht. Wenn du jetzt fragst, wie schaffst du es regelmäßig zu meditieren, da ist immer mein Lieblingstipp, dass du dir halt erstmal den perfekten Zeitraum für dich überlegst. Also traditionell gesehen ist morgens der beste Zeitpunkt. Ich persönlich finde auch, dass morgens der beste Zeitpunkt ist, weil in der Regel der Geist da noch sehr ruhig ist. Ich weiß aber, dass viele halt, wenn sie aufstehen, auch direkt Stress haben und sie haben gar keinen ruhigen Geist. Vielleicht klingelt der Wecker und man ist sofort an, oh Gott, ein ganz, ganz voller langer Tag wartet auf mich. Dann ist das vielleicht für dich auch nicht so. Vielleicht kannst du besser, wenn du alles erledigt hast, am Abend dir Zeit nehmen. Also finde das für dich raus. Und dann nimm dir wirklich vor, dass am besten täglich oder vielleicht nimmst du dir auch erstmal vor 5 Tage die Woche, überlegst dir, welche Tage das sind, ne, dass du dir wirklich einen Plan machst, der für dich realistisch ist, dass du dir auch überlegst, wie lang ist es realistisch, gerade wenn du sagst, meditieren, da können schon 5 Minuten reichen, ne, es kommt darauf an, wie deine Vorerfahrung ist, was du schon gewohnt bist und eben wie voll dein Alltag ist, was du dir da erlauben kannst. Also identifiziere für dich, was für dich realistisch möglich ist. Setz dir auch dein Ziel nicht zu hoch, weil dann bist du immer über dich enttäuscht und ärgerst dich. Also setz dir ein realistisches Ziel, das du dir wirklich vornimmst, regelmäßig einzuhalten. Und hab dann einen festen Platz. Das ist der zweite wichtigste Tipp, dass du am besten halt, wenn du auch Asanas übst, halt die ganze Yogamatte, wenn du meditierst, dann reicht ja schon ein kleiner Platz, wo nur dein Meditationskissen ist, dass du wirklich einen festen Platz hast, dass du nicht noch irgendwas wegräumen musst, dass du wirklich alles vollkommen klar ist, da ist mein Platz, vielleicht hast du da sogar eine kleine Kerze stehen oder ein Räucherstäbchen oder ein schönes Bild, halt irgendwas, was dich auch so ein bisschen unterstützt, ne, was dir so ein wohliges Gefühl gibt, was vielleicht Ruhe ausstrahlt, irgendwas, was diesen Ort halt für dich besonders macht, so dass du auch gerne an diesen Ort gehst. Und dafür, was du dann da genau machst, also welche Meditationstechnik, welche Übungen und so weiter, brauchst du natürlich ein bisschen Erfahrung. Also mit der Zeit, je mehr du schon erfahren hast, je mehr du geübt hast, weißt du vielleicht ganz genau, was du da zu tun hast. Am Anfang kann es halt noch so ein bisschen manchmal überfordernd sein, weil es eben einfach so viele Techniken gibt. Und genau, wenn du da Hilfe brauchst, dann melde dich gerne oder frage einen Lehrer, eine Lehrerin deines Vertrauens. Welche Yoga-Bücher empfiehlst du, wurde ich gefragt. Ich habe tatsächlich auf meiner Homepage, ich hoffe, ich denke dran, ja, ich schreibe es mir auf, dass ich eine Seite habe, ich fürchte, ich habe die lange nicht mehr abgedatet, da habe ich so ein paar YouTube-Yoga-Videos verlinkt und eben auch eine kleine Literatursammlung mit Yoga-Büchern. Ich verlinke dir das, es ist nicht ganz up-to-date, vielleicht ergänze ich sie auch noch ein bisschen, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Weil Yoga-Bücher ist auch wieder so ein weites Feld. Es gibt natürlich Yoga-Bücher über Geschichte, es gibt Yoga-Bücher über bestimmte Yogis, es gibt eher Romane, es gibt Bücher speziell eben zu den Körperübungen, zur Anatomie, dann zur Philosophie, zu verschiedenen Lehren aus dem Yoga. Also es gibt so viele Yoga-Bücher. Und da wäre es jetzt interessant zu wissen, eben was dich genau interessiert. Auch hier kann ich auf mein Online-Studio verweisen. Da haben wir ja einen Book Club. Genau aus diesem Grund, weil ich werde tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig nach Yoga-Büchern gefragt. Auf den meisten Retreats kommt irgendjemand zu mir, ob ich Yoga-Bücher empfehlen kann. Auch ganz oft nach Yoga-Klassen wurde ich gefragt. Und ich kriege auch ganz oft mit, dass man vielleicht enttäuscht ist, man hat sich irgendein Yoga-Buch bestellt im Internet und dann ist das irgendwie ein bisschen eher gemisst. Und es ist halt, Yoga ist so ein großer Markt geworden und so viele wollen dran mitverdienen. Da ist manchmal schnell ein Buch geschrieben, was vielleicht dann gar nicht so einen großen Wert hat. Und deswegen habe ich den Yoga Book Club in meinem Online-Studio, wo ich alle 3 Monate ein Buch vorstelle. So ist man dann ein bisschen motiviert, es auch wirklich zu lesen. Und wir tauschen uns eben auch darüber aus. Falls das interessant für dich ist, freue ich mich, wenn du ins Online-Studio kommen magst. Weil wenn du dich für Yoga-Bücher interessierst, dann interessierst du dich offenbar für ganzheitliches Yoga, für Yoga auch abseits der Matte. Und das findest du dort. Ich öffne wieder zum Oktober 2024. Lass mich auf die Liste gucken. Ah ja, noch eine schöne Frage, nämlich die kam aus meinem Online-Studio, aus der Community nach Yoga-Geschichte, weil ich hatte erwähnt, dass ich mich gerade viel mit Yoga-Geschichte beschäftige. Ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon mal erwähnt und da wurde ich gefragt, ob ich das im Rahmen einer Ausbildung mache oder im Selbststudium. Sowohl als auch. Also Auslöser waren 2 kurze Fortbildung, eine zu Yoga und Politik und eine zu Yoga-Geschichte. Die überschneiden sich beide thematisch ein bisschen, sind aber auch ein bisschen unterschiedlich beleuchtet und ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte und auch von unterschiedlichen Menschen eben mit unterschiedlichen Hintergründen. Und die eine Yoga und Politik war auf Englisch, die andere war auf Deutsch. Ich empfehle einfach mal das, was ich auf Deutsch gemacht habe, weil das für die meisten ja doch einfacher ist und weil es mir auch besser gefallen hat tatsächlich. Yogastudien.de kann ich da empfehlen. Meine Fortbildung war jetzt bei der Dr. Laura Ostrowski. Ich hoffe, ich sage es richtig. Ich schreibe es auf jeden Fall nochmal richtig in die Shownotes, aber eigentlich glaube ich, dass es richtig ist. Oder du kommst zu meinem Yoga-Geschichte-Crashkurs am Yoga-Teacher-College. Danke für diese schöne Vorlage der Frage, weil inspiriert eben durch diese Fortbildung und in beiden Fortbildungen wurden natürlich dann auch Wissenschaftler und Texte empfohlen. Also ich habe so ein bisschen da noch weiter drum herum gelesen und dabei ist mir wieder aufgefallen, wie viel halt falsch gelehrt wird oder wurde. Was auch gar nicht, das muss man auch gar niemandem zum Vorwurf machen. Die Wissenschaft Und die Historiker beschäftigen sich halt noch nicht ewig lange mit der Geschichte des Yoga, ne? Das Interesse um Yoga ist ja auch noch nicht so alt. Und es ist wirklich unfassbar spannend, weil jetzt immer wieder auch neue Texte entdeckt werden. Es wurde noch vor gar nicht langer Zeit, wurde noch mal ein neuer Hatha-Yoga-Text entdeckt, wodurch, das gab so einen richtigen Aufschrei, weil das deutlich gemacht hat, wann diese Komponente Sport zum Yoga dazu kam und wo. Kleiner Teaser, ich verrate sie jetzt noch nicht. Das werde ich verraten in der Weiterbildung, dem Crashkurs Yoga-Geschichte. Das Yoga Teacher College richtet sich ja vor allem an Yoga-Lehrende. Bisher hatte ich da auch überwiegend Themen, die eben vor allem für Menschen interessant sind, die Yoga unterrichten. Aber ich denke jetzt mal, dieser Crashkurs, der, ich finde, für Yoga-Lehrende ist es quasi ein Muss, diese Basics von der Yoga-Geschichte zu wissen. Wir sollten wissen, wo kommt das her, was wir lehren, wo sind die Ursprünge, wie hat sich das über die vielen Jahre geändert. Aber selbstverständlich auch für Interessierte, die Yoga üben, kann es natürlich sein, dass man sich einfach irgendwann fragt, ach, woher kommt dann das eigentlich alles? Und selbstverständlich seid ihr alle willkommen. Ihr müsst nicht Yoga-Lehrer oder Lehrerinnen sein, um zur Fortbildung am Yoga-Teacher-College zu kommen. Da werde ich versuchen, in 2 Stunden wirklich diese wichtigsten Dinge, wo ich meine, dass das wirklich total, ja, einfach wichtig ist, dass wir das Wissen mit euch teilen. Ich freue mich da schon richtig doll drauf, weil ich bin gerade so begeistert von dieser Thematik und freue mich schon sehr, das mit euch zu teilen. Ich gucke auf meine Liste. Ah ja, wir kommen zum Indien-Part. Wie fühlt man sich als weiße Frau in Indien? Ich freue mich immer, wenn ich über Indien sprechen darf, also auch danke dafür. Ich kann natürlich nicht sagen, wie man sich fühlt, ich kann nur sagen, wie ich mich fühle. Ich denke mal, so hast du es auch gemeint, weil es ist auf jeden Fall so, das weiß ich von meinen Indienreisen, dass es auf die Menschen unterschiedlich wirkt. Manche fühlen sich dort trotz aller Herausforderungen sehr wohl, und manche fühlen sich eben auch nicht so wohl. Das gibt es einfach. Und ja, deswegen will ich es auch nicht unerwähnt lassen. Der glaubt, man weiß es erst, wenn man selber da ist. Aber ja, vielleicht weiß man auch vorher einfach, ob es einen hinzieht oder nicht, ne? Und wenn du fragst, zieht es dich wahrscheinlich ein bisschen. Und dann steht die Chance natürlich ganz gut, dass du dich dort mehr wohlfühlen wirst, auch wenn es, wie erwähnt, herausfordernd sein kann. Warum kann es herausfordernd sein? Man fällt dort halt sehr auf, je nachdem natürlich auch nochmal, wie man nun speziell aussieht. Ich bin auch für indische Verhältnisse halt nicht nur weiß, sondern auch recht groß. Und da falle ich definitiv auf. In Indien ist es tatsächlich häufig so, dass man anstehen muss. Es gibt da einfach sehr, sehr viele Menschen. Und die Schlangen sind in Männer und Frauen unterteilt, was zugegebenermaßen ganz angenehm ist, weil einem so halt kein Mann ungewollt auf die Pelle rücken kann, was ich auch schon erlebt habe in Menschenmengen. Deswegen, ich finde es ganz angenehm, da unter Frauen anzustehen. Und da fühle ich mich halt manchmal wie ein Riese. Also ich komme mir dort häufig riesengroß vor. Und es macht mir aber irgendwie nichts aus. Und das ist ganz faszinierend. Also Dinge, die mir, glaube ich, hierzulande etwas ausmachen würden, machen mir dort nicht so viel aus. Also, weil eigentlich muss ich nicht so super viel Aufmerksamkeit bekommen und ich falle auch nicht so wahnsinnig gerne auf. Also ich kann auch gerne, also ich bin ganz gerne so, versinke ich auch immer in der Masse. Aber es stört mich dort aus irgendeinem Grund nicht. Einfach, dort ist einfach alles anders. Deswegen reagiert man eben auch auf besondere Situationen dort vielleicht anders. Wie schon gesagt, ist es mir aber eben auch passiert in Menschenmengen, dass mal eine Hand an meinem Hintern war oder so, wo man dann auch gar nicht mehr so genau wusste, wo die nun herkam. Eine beängstigende Situation hatte ich eigentlich nur einmal. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Und da war mir ein Mann in Mumbai gefolgt zu meinem Hostel und da hatte ich einfach Angst. Ich glaube, heutzutage fände ich das nicht mehr so schlimm, aber damals war ich noch nicht so Indien erprobt und auch sehr von Mumbai irgendwie überwältigt und ein bisschen verloren, da so allein in dieser großen Stadt. Und dann hatte mich das geängstigt. Ich habe sonst keine schlimmen Erfahrungen oder so gemacht. Aber ihr habt es alle in den Medien gehört, deswegen erreichen mich auch solche Fragen, wie du sie mich jetzt fragst, auch immer wieder. Und es ist ja auch gut, dass man sich da Gedanken drüber macht, weil man hat schon schlimme Dinge gehört aus Indien. Und es ist einfach natürlich so, dass gerade die Männer teilweise, nicht alle, einfach ein gewisses Bild von weißen Frauen haben und so halt dieses Bild von, sie ist vielleicht leicht zu haben oder ähnliches, was ja unter Umständen auch stimmt, also dass wir halt nicht mit Sex warten, bis wir verheiratet sind und diese Dinge, was halt in Indien überwiegend noch einfach das ist, was vorherrscht, ne? Also wir sind ja durchaus sehr, wir gehen sehr viel lockerer mit unserer Sexualität um, wir gehen sehr viel offener mit Männern um und das ist halt für sie einfach ungewohnt und dann, also ich finde, man kann das durchaus nachvollziehen, dass man dann denkt, ach, da versuche ich vielleicht auch mal mein Glück. Mir kommt das Älterwerden durchaus entgegen, also ich habe schon das Gefühl, für Indien bin ich ja einfach viel zu alt jetzt zum geheiratet werden und deswegen bei meinen ersten Indienreisen war es noch anders, ne? Also da habe ich sehr viel mehr so sexuelle Aufmerksamkeit von Männern bekommen oder halt, dass Männer da mehr noch auf diese Art und Weise sich für mich interessiert haben oder ihr Glück versucht haben. Das, ich denke mal, das hat mit meinem Alter zu tun, aber bestimmt auch mit so einem anderen Standing und so, dass mir da, ja, jetzt bei den letzten Indienreisen kann ich mich da nicht dran erinnern, dass ich da irgendwie mich mal unangenehm angemacht gefühlt habe oder so. Das, ja, das fällt mir jetzt so als erstes dazu ein. Man kriegt viel Aufmerksamkeit, teilweise halt auch für uns sehr ungewohnt. Es kommt auch immer, das muss ich auch noch sagen, es kommt ja total drauf an, auf die Gegend, wo man ist, ne? Als ich jetzt bei der letzten Reise nach langer Zeit wieder in Mumbai war, da bin ich gar nicht mehr so aufgefallen, ne? Also da sind inzwischen auch viele Touristen oder es kommt auch drauf an, in welcher Gegend man dann von Mumbai ist. Aber da ist man dann auch nicht mehr die Einzige, die da rumläuft und kriegt vielleicht auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Und auch in touristischen Gegenden wie Goa, da ist das auch nicht so. Und auch in Kerala gibt's auch Orte, wo man vollkommen entspannt sein kann. Das ist halt einfach, und das passiert natürlich schnell, wenn man sich fortbewegt, wenn man so ein bisschen von den touristischen Pfaden auch abweicht. Und wenn man reist, wenn man im Zug ist, wenn man in Bussen ist, dann ist es halt häufig so, dass man einfach die einzige Weiße ist. Und dann kann es halt sein, dass Menschen sich für einen interessieren. Und das ist aber häufig auch sehr nettes Interesse, also einfach Neugierde. Und es kommen freundliche Fragen, also die interessieren sich einfach für einen. Und es ist häufig, hat man so das Gefühl, als wäre man zu denen persönlich zu Besuch gekommen. Und das finde ich ganz, ganz schön. Und da frage ich mich manchmal, warum wir fremde Menschen, die zu uns kommen, nicht auch so behandeln oder ihnen so entgegentreten, weil wir würden uns ja immer eher scheuen, jemanden aufgrund seines anderen Aussehens anzusprechen, aufgrund unserer Geschichte, wenn man dann das Gefühl hat, man würde den anderen diskriminieren. Und ich finde es häufig ganz erfrischend, dass da einfach kein Hehl drum gemacht wird, dass ich nur mal auffalle und anders aussehe. Es ist halt einfach so, ne? Und deswegen, die sprechen mich halt dann einfach an und sind neugierig und wollen wissen, woher komme ich. Viele haben auch selber nicht unbedingt die Möglichkeit, so viel zu reisen. Es ist wirklich so ungerecht, ne? Also da ist es mir manchmal wirklich sehr, sehr unangenehm. Oder ich bin da sehr demütig und weiß es zu schätzen, dass wir für die allermeisten Länder halt sehr problemlos ein Visum bekommen und da einfach hinreisen dürfen. Das ist einfach nicht die Realität für ganz, ganz viele andere Menschen. Und wenn jemand aus Indien uns besuchen möchte, dann brauchen die so viele, die müssen Anträge stellen, sie brauchen Einladungen, man muss finanzielle Sicherheit nachweisen und so, ne? Das ist voll unfair und diskriminierend und das tut mir so leid, ne? Also abgesehen davon, dass es für viele auch finanziell vielleicht nicht möglich wäre, ist es auch organisatorisch für viele einfach nicht möglich. Vor allem nicht, wenn sie keinen Menschen kennen, zu dem sie reisen, einfach mal so aus touristischen Gründen. Das ist sowas von ungerecht. Und deswegen freue ich mich so, weil, also so haben mir das auch viele gesagt, dass sie, ach, das freut uns so, weil wenn ihr uns besuchen kommt, dann haben wir eine Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen. Und deswegen unterhalte ich mich auch mit den Menschen, also natürlich nicht mit allen oder wenn mir irgendwas unangenehm ist, nicht. Aber man wird häufig nett angesprochen oder einfach eben aus Neugierde und dann unterhalte ich mich auch mit denen und ich mache auch Fotos, wenn ich danach gefragt werde und ich schüttle Hände. Ich lasse mich nicht so gerne umarmen, also das passiert dann halt schon, dass ein Männer fragen nach gemeinsamen Fotos und dann so versuchen, den Arm um einen zu legen und da kann man ruhig Nein sagen, ne? Da war ich am Anfang vielleicht auch noch so ein bisschen schüchterner oder unsicherer und inzwischen mache ich ganz klar Nein, Umarmung ist nicht, ne? Die wenigsten indischen Frauen würden sich von einem fremden Mann auf der Straße für ein Foto umarmen lassen. Also ich muss das auch nicht machen. Und auch hierzulande, ehrlich gesagt, würde ich das merkwürdig finden. Auch wenn ich keine Hemmung damit habe, einen fremden Mann zu umarmen. Aber so, ja, da grenze ich mich dann eben ab. Und das ist in der Regel auch gar kein Problem. Und deswegen ist es speziell. Also zurückzukommen zu der Frage, wie fühlt man sich als weiße Frau in Indien? Vielleicht halt auch noch, ich habe jetzt auch sehr gesprochen, halt, wenn man alleine unterwegs ist, ne? Ich glaube, wenn man halt mit jemand anderem reist oder in einer Gruppe ist, dann ist das natürlich alles total abgemildert. Ich war ja tatsächlich häufig auch einfach alleine unterwegs. Es ist dann nochmal ein bisschen erschwerte Bedingung. Ich finde, zu zweit oder sogar noch mehr ist es wirklich um einiges entspannter auch. Aber auch, wenn man zu zweit ist, kann es auch sein, dass bei einer langen Zugfahrt in einer sehr untouristischen Gegend viele Menschen kommen und dich angucken. Und das braucht man vielleicht so ein bisschen dickes Fell, was ich anscheinend habe, was ich vorher nicht gedacht hätte. Ganz anders wird die Erfahrung übrigens, wenn du mit einem Mann reist oder natürlich auch, wenn du mit indischen Frauen reist. Beide Erfahrungen habe ich natürlich dann auch streckenweise immer mal gemacht oder halt auch von Pärchen gehört, dass die Frauen dann meinten, mit ihnen redet eigentlich überhaupt niemand. Und das kenne ich auch. Wenn man mit einem Mann zusammen unterwegs ist, dann wird eigentlich immer der Mann angesprochen, ne? Und das kann dann auch eine spezielle Erfahrung sein, dass man dann eben gar nicht mehr so beachtet wird. Also das ist der Vorteil auch, wenn man alleine reist oder wenn man nur unter Frauen reist, dass man viel mehr mit den Menschen vor Ort selber in direkten Kontakt kommt. Und natürlich auch, wenn man dann mit Muttersprachlern unterwegs ist, also auch als ich jetzt mit Nisha und Deepali unterwegs war, da läuft dann natürlich auch ganz viel über die. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Situation und sehr abgeschwächt und harmloser. So viel dazu. Also meine Erfahrungen, die dann eben auch herausfordernder oder intensiv sein können, sind eben vor allem, wenn man alleine reist. Und für mich gibt's auch einen Unterschied zwischen Norden und Süden und natürlich auch innerhalb des Nordens und innerhalb des Südens sicherlich nochmal Unterschiede. Aber es gibt auf jeden Fall Gegenden, wo es entspannter ist und Gegenden, wo es noch herausfordernder ist. Falls du oder ihr, wenn ihr das hört und ihr wollt Tipps haben, wo ihr euch als Frau alleine wohlfühlen könnt oder ähnliches, da könnt ihr mir wirklich immer gerne schreiben. Ich stehe wirklich immer gerne mit Tipps zu Indien zur Verfügung von allem, was ich bisher dort so erlebt habe oder für Erfahrung gemacht habe und auch mit möglichen Reisezielen oder natürlich, du schließt dich der Gruppe an im November. Kommt ihr einfach noch mit, noch sind Plätze frei fürs Indien Retreat in Maharashtra. Dann kam noch eine Indienfrage. Ach genau. Warte mal. Ich habe so unordentlich geschrieben, dass ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Ach so, was ich diesmal in Indien vorhabe. Genau, ich hatte, glaube ich, schon erwähnt, auch im Podcast, dass ich wieder nach Indien reise. Ich werde diesmal 3 Monate dort sein, von Mitte September bis Mitte Dezember. Und ihr werdet, also hört sehr, sehr gerne weiter den Podcast. Ich werde ja auch dann wieder aus Indien Folgen aufnehmen. Das ist immer ganz beliebt, habe ich so in der Vergangenheit die Rückmeldungen bekommen. Also ihr kommt mit mir alle mit, sehr gerne. Und da kann ich euch dann noch mehr sagen, weil so viel weiß ich im Moment noch gar nicht. Also ich habe vor, als erstes nach Rishikesh zu gehen, wo ich ja meine Ausbildung gemacht habe. Und seitdem war ich nicht mehr dort. Und da möchte ich mir gerne eine Wohnung nehmen und dort leben und halt weitermachen wie hier. Nur natürlich mit schönen Ausflügen in die Umgebung und mit regelmäßigen Yoga-Klassen. Das ist so der Plan für die erste Zeit. Meine 3 Monate sind ja unterteilt dann von dem Retreat im November. Und die Zeit davor habe ich vor allem vor, in Rishikesh zu sein und eventuell auch noch nach Dharamsala. Ich glaube aber, dass ich das tatsächlich spontan entscheiden werde. Ich habe ein bisschen Sorge, dass mir Rishikesh zu touristisch geworden sein könnte. Ich hoffe, dass ich da halt so meinen Flow, meine Ecke irgendwie finde. Ein bisschen touristisch ist ja eben auch immer ganz schön, dass man eben ein bisschen in der Masse untertauchen kann. Und nur in touristischen Gegenden gibt's auch ein sehr großes Yoga-Angebot natürlich. Davon profitiere ich ja auch. Aber mir ging es ja zumindest letztes Mal so in Wakala im Süden von Indien, wo ich sonst immer viel hingereist bin, dass es mir einfach nicht mehr so gefallen hat. Und ich habe jetzt viel darüber gehört, wie sich Rishikesh verändert hat. Und da bin ich natürlich jetzt einfach neugierig, wie es mir gefällt. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich da meine Ecken finden werde. Es ist ja auch ein sehr, sehr großes Areal. Rishikesh ist ja nicht nur ein ganz kleines Dorf, sondern ein großer, weitläufiger Ort. Und ja, ich denke, da werde ich schon so ein paar Wochen sein. Und dann hätte ich eben auch noch die Möglichkeit nach Dharamsala noch weiter in den Norden. Das ist auch so ein Sehnsuchtsort schon seit langer Zeit. Und ich entscheide dann aber vor Ort, dadurch, dass ich ja diesmal das Online-Studium mitnehme, ist das so für mich, ich habe ja, will immer so gerne, dass alles gut läuft und ich will die Sicherheit haben, dass ich vernünftiges Internet habe und so. Und ich muss einfach mal gucken, wie wohl ich mich mit viel Reisen fühle. Genau, wenn ich ja auch arbeite, ne? Und wie viel ich dann auch habe. Also ich finde, gerade wenn man ja noch arbeitet, hat man ja auch viel weniger Zeit, um die Gegend zu erkunden. Und dann finde ich es umso wichtiger, lange an einem Ort zu sein. Gleichzeitig habe ich auch Neugier und muss auch einfach ein bisschen gucken, natürlich nach Unterkünften. Ich brauche ja schon dann auch immer Unterkünfte, die groß genug sind, so dass ich von dort eben auch unterrichten kann und trotzdem bezahlbar sind. Ja, das sind so die Faktoren, die das dann entscheiden werden. Von dort werde ich dann nach Mumbai. Dort treffe ich die Retreat-Teilnehmerinnen und wir reisen dann zusammen. Das ist dann ja noch mal ein paar Stunden von Mumbai entfernt. Dann sind wir in der absoluten Natur und Ruhe. Darüber freue ich mich schon total. Das wird mir sicherlich dann auch gut tun, weil Rishikesh ist ja auch trubelig und viel los und viele Versuchungen mit Cafés und Restaurants. Und das Retreat wird ja so ein richtiges Retreat, wo wir halt wirklich dann sattvische Ernährung bekommen, wo es einfach nichts gibt, wo man so kurz noch eine Pizza holen könnte oder so. Also da ist wirklich Rückzug angesagt und voller Fokus auf die Yoga-Praxis und natürlich auch einfach diese schöne Natur genießen und dort sein. Und kleine Ausflüge machen wir natürlich auch. Also das ist natürlich das Highlight meiner Reise, denn diese 2 Wochen Retreat mit Teilnehmerinnen aus Deutschland und dann meinen indischen Lehrerinnen. Und das ist für mich was ganz Besonderes, worauf ich mich schon sehr freue. Danach habe ich ja immer noch Zeit. Also ja, was für eine Fülle, dass ich danach immer noch Zeit habe. Und die ist noch nicht ganz verplant. Tatsächlich habe ich meiner Reisebegleitung, der Spanierin, geschrieben, von der ich ja auch schon erzählt habe. Das war meine vorletzte Indienreise. Ihr wart jetzt schon häufiger mit mir in Indien. Und mit der war ich durch Tamil Nadu gereist und die kenne ich tatsächlich. Kennengelernt habe ich sie in Rishikesh bei meiner Ausbildung. Und mit der kann ich sehr, sehr gut reisen. Und sie hat oder überlegt, im Dezember in Indien zu sein. Und dann hätten wir noch den halben Dezember vielleicht zusammen. Also das wäre die Überlegung, ob wir uns da treffen und noch zusammen was machen. Und ich hatte überlegt, ob ich diesmal vielleicht dann davor nach Goa reise. Ich habe Goa jetzt lange Zeit gemieden und war ja immer in Kerala. Dadurch, dass mein Lieblingsort jetzt nicht mehr so sehr mein Lieblingsort ist, zieht es mich da im Moment nicht ganz so sehr hin. Aber ich bin gespannt, wenn ich vor Ort bin, vielleicht will ich dann auch unbedingt wieder dahin. Aber man muss schon sagen, das wäre nochmal ein ganz schöner Umweg. Also da müsste ich schon Strecke machen, nochmal einen Inlandsflug machen. Und Goa wäre viel näher, weil von dem Retreat, wir gehen dann ja wieder zurück nach Mumbai, wo die Teilnehmerinnen dann eben wieder nach Hause fliegen können. Ich habe den Luxus, dann noch weiter dort zu bleiben und ich könnte eigentlich sehr gut von dort nach Goa reisen. Dann hätte ich halt noch ein bisschen Strand, was natürlich schon toll wäre, im Winter halt nochmal Strand zu haben, ohne nochmal so lange zu reisen. Das ist im Moment so die Idee, aber das könnte sich auch nochmal verändern. Und ja, für mich ist einfach dieses, warum ich überhaupt jetzt wieder dahin, darüber könnte ich auch lange reden, aber ich nutze, also da gibt es einfach so viel, was mich interessiert, ne? Also deswegen, auch wenn ich dann dort lebe, das habe ich auch schon erzählt, wenn ich da in Warkala war, ich mache mir dann ja so mein eigenes Ashram sozusagen. Also ich besuche dann einfach viele Yoga-Klassen und gehe vielleicht auch zum Ayurveda-Arzt oder lass mir Ayurveda-Behandlung geben, lass mir Massagen geben. Es ist natürlich alles viel erschwinglicher. Also in dem Umfang könnte ich das hier gar nicht machen. Und ehrlich gesagt, hier hätte ich ja gar keine Lehrer, zu denen ich jeden Tag gehen wollen würde. Und auch diese tollen Ayurveda-Behandlungen kriege ich hier nicht in dem Ausmaß oder in der Qualität und eben auch nicht zu dem Preis. Also das ist halt für mich einfach, was es wirklich sehr, sehr attraktiv macht, dass ich da so vielen Dingen nachgehen kann, die mir so gut tun und die mir so viel Freude machen und die mich so interessieren. Natürlich dann auch lerne ich ja auch immer gerne dort. Also ich habe jetzt noch nichts geplant, aber ob man vielleicht mal irgendwo noch ein Training mitmacht oder einen Kurs, ne, Kochkurs, Ayurveda-Kurs, irgendwas, gibt es einfach immer, was einen interessiert. Und deswegen ist es halt sehr attraktiv für mich, dort zu leben. Ich werde ja in der nächsten Folge auch noch von meinem idealen Tagesrhythmus oder meinem perfekten Tag im Sinne des Yoga erzählen. Und den kann ich halt tatsächlich auch in Indien sehr gut umsetzen. Also ich bin da sehr in meiner Balance. Darauf freue ich mich schon sehr und bin ganz gespannt, was ich denn diesmal alles dort erleben werde. Natürlich auch das Essen dort. Und ja, also es passt einfach dort so viel. Und ich finde dort so vieles, was ich mag, auch die Menschen und so weiter. Ah ja, da kommt auch noch die Frage, was ist der Hauptgrund für dich, nach Indien zu reisen? Der Hauptgrund, das ist wirklich sehr schwer zu beantworten, weil das so viele Gründe hat. Ein bisschen habe ich es ja gerade schon erwähnt. Wenn ich jetzt den Hauptgrund finden würde, der hat sich sehr gewandelt über die Jahre. Ich war jetzt ja schon so häufig da und es ist so lange her, dass ich das erste Mal da war. Beim ersten Mal war es ja einfach Neugierde, ne, und Interesse, die mich dorthin gebracht hat. Inzwischen würde ich sagen, der Hauptgrund ist vielleicht sogar, dass dort die Spiritualität so selbstverständlich ist. Also da sind halt ganz, ganz viele Menschen sehr spirituell, auf ganz selbstverständliche Art und Weise. Es ist gar nichts Besonderes. Das fällt mir auch auf. Das hatten wir auch gerade im Online-Studio, wo ja auch meine indischen Lehrerinnen unterrichten. Und dass, wenn Dipali unterrichtet, sie geht halt davon aus, wir sind da, weil wir auf dem spirituellen Weg sind. Das ist für sie vollkommen klar, weil das für sie der Grund ist, warum man Yoga macht. Das ist halt hier bei uns im Westen nicht immer so. Manche machen natürlich Yoga, eben weil sie gesund sein wollen, weil sie sich einfach was Gutes tun wollen. Ne? Nicht jeder würde von sich sagen, ich bin auf dem spirituellen Weg. Manchmal kommt das aber mit der Zeit. Bei mir war das ja auch nicht immer so. Aber inzwischen ist mir das halt sehr, sehr wichtig und Spiritualität nimmt halt sehr viel Raum in meinem Leben ein. Und hierzulande fühle ich mich damit schon manchmal wie so ein Paradiesvogel, weil es halt wenige gibt, die das in so einem Maß leben wie ich. Und das ist auch nicht schlimm, ne? Also ich umgebe mich auch gerne mit Menschen, die nicht so spirituell sind. Das tut mir auch gut. Aber mir tut's eben auch sehr, sehr gut, dann mal so viele Menschen um einen rum zu haben, wo ich das Gefühl habe, dass die noch viel spiritueller sind, sozusagen. Das ist ein schöner Ausgleich. Also eigentlich gleicht mich Indien zu allem aus, was hier ist, und Deutschland gleicht mich zu allem aus, was Indien ist. Irgendwie brauche ich diese beiden sehr, sehr unterschiedlichen Pole, habe ich das Gefühl. Vielleicht ändert sich das eben auch mal. Aber mir tun, die Länder sind so verschieden eben, was Spiritualität angeht, aber auch was diesen Druck angeht. Und das wäre eigentlich auch noch ein guter Hauptgrund. Dieser Druck, den man hier spürt, also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr spürbar in uns Menschen, in der Atmosphäre. Und ich kann mich davon auch nicht immer so frei machen. Also ich selbst spüre auch, dass ich hier irgendwie viel mehr das Gefühl habe, was leisten zu müssen und irgendwie gut sein zu müssen. In Indien ist das eigentlich abgefallen, sobald ich den Boden betreten habe, sobald ich die Luft schnupper. Das ist dort einfach anders. Man fühlt es dort nicht so. Und selbstverständlich, da gibt es ja auch immer mehr Unternehmen und so weiter und so fort. Also es gibt dort auch Menschen, die völlig unter Strom sind und gestresst sind. So ist es nicht. Aber trotzdem, es ist nicht so spürbar im Alltag. Ja, das waren jetzt, glaube ich, mehrere Hauptgründe. Ich kann das nicht gut auf eins runterbrechen. Aber ganz lieben Dank für eure Indien-Fragen. Ich liebe es, darüber zu sprechen, genauso eben wie über Yoga. Jetzt schiebe ich nochmal auf die Liste. Kommen wir jetzt. Wir haben Yoga gehabt, wir hatten Indien, jetzt kommen wir so ein bisschen zu Fragen zu mir oder meinen Angeboten. Einmal zu meinem Namen. Was hat es mit deinem Namen auf sich? Ich vermute mal, ich habe so viele L's in meinem Namen, ne? Und ich werde häufiger nach meinem Nachnamen gefragt oder eben auch nach dem Lila. Also Lila ist mein spiritueller Name, den habe ich vor, glaube ich, etwa 2,5 Jahren bekommen. Als ich in eine tantrische Tradition initiiert wurde, da habe ich eine persönliche Meditation bekommen und wurde so auf einen Pfad initiiert. Der hat mehrere Stufen. Die zweite habe ich erklommen. Ich weiß nicht genau, was da noch kommt. Jedes Mal kriegt man so ein bisschen anderes dazu. Aber genau, ich bin in diese Tradition initiiert und da habe ich eben auch den Namen Lila bekommen, der Sanskrit ist und für das göttliche Spiel steht. Lemang ist der Mädchenname meiner Mutter oder auch einfach der Nachname meiner Mutter, also sie trägt ihn. Und den habe ich genommen für meine Yoga-Tätigkeit. Also der steht nicht in meinem Personalausweis, was eigentlich bedauerlich ist. Ich habe schon überlegt, wenn ich mal einen neuen Perso brauchte, dann könnte ich ihn wahrscheinlich als Künstlernamen eintragen lassen. Also es ist ein bisschen mein Künstlername, aber hat für mich natürlich viel mehr Bedeutung. Sogar in meinem Freundeskreis meinte meine Freundin, sie hätte fast gedacht, der Tisch wäre auf Le Mans reserviert, ne? Obwohl ich dann natürlich meinen Namen benutze, der in meinem Personalausweis steht bei solchen Dingen, also den Namen meines Vaters. Und der Name Le Mans hat einfach eine wichtige Bedeutung für meine Mama oder, und ich denke auch für ihre Schwester, also für meine Tante. Natürlich, weil es ihr Nachname ist, aber auch der Nachname ihres Vaters, also meines Opas, der leider viel zu früh gestorben ist und der ein ganz toller Mann gewesen sein muss, also sehr fortschrittlich. Und ja, schade, dass ich ihn nie kennenlernen durfte, aber ich habe viel Gutes über ihn gehört. Und leider wird dieser Name in unserer Familie gar nicht weitergetragen, weil meine Mama und meine Tante haben zwar Kinder bekommen, aber die haben alle den Namen des Vaters. Also wir haben alle andere Nachnamen, sodass der Nachname Le Mang im Moment nicht weitergegeben wird. Und ich habe ihn halt für meine Yoga-Selbstständigkeit ausgewählt, auch weil ich damals ja noch in der klinischen Forschung tätig war und irgendwie das Gefühl hatte, das ist komisch, wenn man mich googelt und dann hat man irgendwie ein Profil auf LinkedIn mit klinischer Forschung und dazu auch noch eine Website mit Yoga. Und dann habe ich mir diesen Namen genommen und es fühlt sich für mich sehr, sehr stimmig an und ich freue mich da richtig drüber und es fühlt sich total nach meinem Namen an. Und genau, also gefühlt mein Name laut Perso nicht, aber so habe ich die beiden Namen vertreten, also von Papa, von Mama. Und so fühlt sich das für mich gut an. Dann haben mich zwei Fragen zu meiner Selbstständigkeit erreicht oder so ein bisschen ähnliche Fragen. Also einmal, wie mir der Sprung in die Selbstständigkeit gelungen ist, aber auch, wie man es schafft, sich mit Yoga Vollzeit selbstständig zu machen. Das ist nochmal so ein großes Thema. Ich danke euch so für die Fragen, weil darüber rede ich natürlich auch unfassbar gerne. Und da möchte ich euch gerne vertrösten auf eine zukünftige Folge, weil ich möchte auf jeden Fall nochmal ein bisschen offener auch drüber sprechen, wie ich das alles mache. Aber es fühlt sich gerade noch zu früh an, weil gefühlt bin ich noch im Springen. Und ich möchte das alles sehr gerne mit euch teilen, wenn ich mehr darin angekommen bin. Und wenn du dich aber für so Selbstständigkeit und Aufbau einer Selbstständigkeit interessierst, dann, ich baue gerade auf einen Newsletter für Yogalehrer, also den gibt es schon, aber im Moment ist er noch sehr klein. Da sind vor allem halt alle drin, die schon mal in einer Fortbildung am Yoga Teacher College teilgenommen haben. Das gibt es ja noch nicht so lang. Und jetzt möchte ich dort aber eben auch nicht nur immer teilen, was als nächstes für eine Fortbildung dran ist, sondern euch auch mit wertvollem Input rund um Yoga-Lehrer, Lehrerinnen-Dasein versorgen. Da muss ich auch dran denken, dass ich habe jetzt ein Freebie entwickelt, wo es auch drei Tipps gibt, wie du dir eine Selbstständigkeit als Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin aufbaust. Also vielleicht ist das schon mal ein schöner Input für dich. Da kannst du dir kostenlos, bekommst du dann ein Video mit drei Einsteigertipps sozusagen von mir, um dir eine Selbstständigkeit aufzubauen. Weil es ist ja wirklich so, dass es unfassbar schwierig ist, mit Yoga sich selbstständig zu machen und seinen vollen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, ich wünschte mir, es ist anders und ich arbeite daran, dass es anders wird. Genau. Ja, also so viel erstmal dazu und früher oder später gibt's eine ganze Folge dazu. Das habe ich schon länger im Kopf, aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Dann kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Es ist ja auch schon fast eine Stunde rum, aber ich finde, ich bin ganz gut im Timing. Jetzt habe ich nochmal zwei Fragen, die eigentlich auch ganz gut zusammenpassen. Also einmal wurde ich gefragt, ob ich wieder regelmäßige Klassen in Hamburg unterrichten werde und dann auch, warum ich überwiegend online unterrichte. Und erstmal auch ganz lieben Dank dafür, weil ich weiß, du, die gefragt hat, ob ich wieder in Hamburg unterrichten werde, wohnt in Hamburg. Also ich verstehe es so, dass du Lust hättest, eine regelmäßige Klasse mit mir zu haben. Und das freut mich natürlich zu hören. Und auch wenn ich noch dran denke, ich habe ja so lange Zeit auch so viele Klassen in Hamburg unterrichtet und es gab Klassen, die mir wirklich richtig wichtig waren und auch mit so tollen Teilnehmerinnen, die ich auch ein bisschen vermisse, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also da waren ganz vertraute Gesichter, die ich auch manchmal dann an anderer Stelle noch sehe, aber eben nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, wie es eine Zeit war. Und ein Teil in mir bedauert das auch etwas, weil mir das viel Freude gemacht hat. Aber gleichzeitig habe ich diese Klassen auch aus guten Gründen losgelassen und mir noch keinen Ersatz dafür gesucht, weil es sich für mich eben nicht mehr so stimmig anfühlt, diese, ich sag's mal in Anführungsstrichen, normalen Studioklassen zu unterrichten oder so diese Drop-in-Klassen. Da habe ich mir ja jetzt bewusst auch so ein anderes Feld gesucht und ein anderes Modell aufgebaut, weil man da halt nicht, man kennt so viele Teilnehmer kaum. Also natürlich die, die dann ganz regelmäßig kommen, mit denen könnte man was aufbauen, aber dann hat man auch immer wieder neue, die dazukommen, wo man eigentlich wieder bei Null anfängt. Und ich komme mit diesem Drop-in-Konzept nicht mehr so gut zurecht, weil ich so gerne tiefer gehen möchte oder euch mehr mitgeben möchte. Und das geht halt viel besser in einem geschützteren Rahmen oder in einer festen Gruppe, was ich mir durchaus vorstellen könnte, so geschlossene Kurse zu unterrichten, also meinen 8-Wochen-Kurs zu unterrichten in Hamburg, wenn ich eben hier bin. Und natürlich auch immer wieder Workshops. Ich hatte jetzt ja auch immer wieder Mini-Retreats. Meine letzte Workshop-Reihe musste ich leider absagen, weil ich da nicht genug Anmeldungen hatte. Ich glaube, da hatte ich mal so ein neues Konzept probiert. Das wurde nicht so angenommen. Das hat mich überrascht, weil ich ja eigentlich Leute habe in Hamburg, von denen ich weiß, dass sie eigentlich ganz gerne mit mir auch vor Ort Yoga machen. Aber ich glaube, das hatte ich nicht so gut beworben oder nicht so gut kommuniziert. Da wollte ich eben auch Yoga-Philosophie mit Yoga-Praxis zusammenbringen. Vielleicht habe ich auch hier in Hamburg eben nicht so die Leute, die sich eben auch dann für die Philosophie interessieren. Und das leitet schon ein bisschen über, warum ich überwiegend online unterrichte. Und das hat auch damit zu tun, dass ich schon eine besondere Zielgruppe anspreche. Also was mir wichtig ist, ist eben Yoga ganzheitlich zu vermitteln. Und es ist eben in diesen offenen Klassen nur sehr bedingt möglich. Und da brauche ich natürlich Leute, die sich dafür auch interessieren, die das auch möchten. Und diese Leute zu finden, ist natürlich in der direkten Nachbarschaft viel schwieriger in ausreichender Masse, was vielleicht auch ein Zeichen war, dass eben diese Workshop-Reihe, wo ich auch Yoga-Philosophie unterrichten wollte, nicht angenommen wurde, dass ich hier in Hamburg mehr Leute vielleicht habe, die vor allem Yoga praktizieren wollen, aber die vielleicht sich nicht so für die Philosophie interessieren. Und ich möchte ja gerne beides weitergeben und das mache ich eben in meinem Online-Studio und ich glaube, dass ich tatsächlich eben hier in meiner Nachbarschaft nicht genügend Leute dafür habe oder dass es schwieriger ist, die zu finden. Und dann hat es aber auch noch den Grund, dass es natürlich total zeitsparend ist und ortsunabhängig. Also wie du ja schon gehört hast, ich bin bald wieder 3 Monate in Indien. Das ist natürlich mit einem Online-Business sehr, sehr praktisch, dass ich die Klassen mitnehmen kann und mich halt nicht dann immer vertreten lassen muss. Und auch, das war eben auch die Idee, ob ich mir halt einen Raum miete, aber das ist dann auch ein bisschen schwierig, weil dann hätte ich jetzt ja Mietausgaben oder müsste ich jemanden finden, der den Raum übernehmen will. Also es ist für mich so ein bisschen organisatorisch praktischer, online zu sein und ich erhoffe mir eben dort und bisher bewahrheitet es sich auch, dass ich dort eben leichter meine Zielgruppe erreichen kann. Und ja, es hilft mir sehr von meinem Tagesrhythmus. Das werde ich ja dann in der nächsten Folge nochmal teilen, weil ich praktiziere ja gerne auch viel in meinem Alltag. Und wenn man dann so viele Wege hat, dann ist es viel schwieriger, die Zeit zu finden. Und eben auch finanziell, ne? Das habe ich ja, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit recht offen geteilt, dass man ja für diese Drop-in-Klassen halt auch nicht sehr gut bezahlt wird, beziehungsweise halt dieser Zeitaufwand, ne? Wenn man dann eben zum Studio hin und man braucht dann ja noch ein bisschen Vorbereitungszeit, danach muss man noch ein bisschen aufräumen, also man ist immer ganz schön lange beschäftigt und wird ja dann nur für die eine Klasse bezahlt. Das ist halt kein Business, mit dem ich mir eine Vollzeit-Selbstständigkeit aufbauen könnte. Dann müsste ich so viele Studioklassen unterrichten. Ich wäre immer nur am Hin- und Herrennen. Also das ist überhaupt nicht, was ich möchte oder wie ich mir das vorstelle. Genau. Aber es liegt nicht an euch und es liegt nicht daran, dass ich nicht gerne auch offline mit Menschen zusammen bin Und deswegen werde ich auch immer mal wieder ein Mini-Retreat oder vielleicht auch mal wieder ein Workshop oder so eine Masterclass oder so. Solche Dinge wird sicherlich immer wieder geben, wenn ich in Hamburg bin. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere am besten meinen Newsletter, nicht den Yogalehrer-Newsletter, sondern den anderen. Du findest ihn in den Shownotes. Wenn du mich schon kennst, dann kriegst du ihn vielleicht schon. Und dann verpasst du das auch nicht. Also kein ganz regelmäßiges Angebot, aber immer wieder wird es etwas geben. Ja, jetzt, oh, Wahnsinn. Ich wollte eine Folge ungefähr eine Stunde lang machen und genau so ist es geworden. Die Erfahrung aus 80 Podcast-Folgen macht sich langsam bemerkbar. Ganz, ganz lieben Dank für eure Fragen. Das war mir wirklich eine Freude, sie zu beantworten. Das waren alles so schöne, passende Fragen, finde ich. Habe ich euch erzählt, was Kundalini ist? Nee, ne? Die Frage habe ich vergessen und ich habe sie im Titel der Folge. Okay, ich bin doch noch nicht ganz durch. Ich wurde noch gefragt, was ist Kundalini? Da muss ich jetzt noch einen Schluck Tee nehmen. Da habe ich mich zu früh gelobt mit dem guten Time Management. Das könnte noch ein paar Minuten dauern. Okay, was ist Kundalini? Kundalini ist Teil von einem Energiekonzept im Yoga. Wenn man zurückschaut in die Yoga-Geschichte, dann gibt es diverse Energiekonzepte und sie haben sich auch gewandelt über die Zeit. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht mehr so tief drauf ein. Das werde ich bestimmt entweder in der Yoga-Geschichte Weiterbildung erwähnen oder im Online-Studio. Da beschäftigen wir uns nämlich im September mit Tantra und im Oktober mit den Chakren. Und da ist Kundalini wichtiger Teil. Deswegen, ich lasse mal die Geschichte drumherum ein bisschen weg und sage dir nur, dass Kundalini eben Teil von einem Energiekonzept ist. Also es gibt wirklich mehrere und das ist aber eins, was sich sehr durchgesetzt hat und was es eben auch bis in unsere heutige Zeit geschafft hat. Nicht nur im Kundalini-Yoga arbeiten wir mit Kundalini. Das macht mich immer ein bisschen wütend, weil das ist mir schon häufiger begegnet, dass dann Leute, ach so, nein, ich muss doch Kundalini-Yoga machen, wenn ich meine Kundalini erwecken will. Das ist, Kundalini ist ein moderner Yoga-Stil, der sich halt auf dieses Konzept beruft, aber dieses Konzept ist viel, viel älter und es gibt sehr viele Techniken, die sich mit diesem Kundalini beschäftigen. Kurz erklärt, wir sprechen von Kundalini Shakti, dieser Kundalini-Energie, die kannst du dir ganz bildhaft vorstellen, wie so eine schlafende Schlange, die ruht an der Bar, also ganz am untersten Ende deiner Wirbelsäule in deinem Muladhara Chakra. Und die Idee ist, dass diese Energie erweckt werden soll und diese Hauptenergiebahnen, die sich um unsere Wirbelsäule herum befinden, nach oben steigen soll, durch alle Chakren quasi durch. Und dann an unser Kopfkrone, Sahasrara Chakra, wieder ankommt, oder was heißt wieder ankommt, also ja, sie soll nach oben fließen und in tantrischen Lehren spricht man dann eben auch von der Vereinigung von Shiva und Shakti. Und Shiva sitzt im Kronenchakra, Shakti, Kundalini Shakti, diese Shakti-Energie an der Wurzel der Wirbelsäule und sie geht, wir wollen sie nach oben bringen zum Kronchakra und um das Ziel, das Yoga zu erreichen, Vereinigung oder wie man es nennen möchte. Genau, ursprünglich hatte ich vor, da länger drauf einzugehen, aber das werde ich im Online-Studio, wo du dich natürlich, wo du herzlichst willkommen bist, da rede ich eben auch jeden Monat über verschiedenste Themen. Wir haben jeden Monat ein Monatsthema, wo wir auch, denn ähnlich wie hier, nur mit Video bekommst du dann auch immer Input zu verschiedenen Themen und es gibt Workshops auch mit den indischen Lehrerinnen und so weiter. Also sorry, fast diese Frage vergessen, was ist Kundalini? Aber jetzt noch hinterhergeschoben in Kurzform. Ja, und nochmal ganz vielen Dank für eure Fragen. Und ich freue mich darauf, dir in der nächsten Folge von dem idealen Tag gemäß Yoga zu erzählen. Lass mich gerne wissen, falls jetzt noch weitere Fragen aufgekommen sind oder falls du mit meiner Antwort noch nicht zufrieden bist. Ihr könnt mir immer sehr, sehr gerne schreiben oder Kommentare dalassen. Ich freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe und Namaste.